Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die indonesische Regierung setzt sich dafür ein, schwere Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Präsident Jokowi ordnete die Bildung einer Einsatzgruppe an, um die IEU-CEPA zu beschleunigen. Außenminister treffen Indonesiens und Osttimors zur Erörterung der Wirtschaft- und Grenzkooperation. Indonesische Diplomatie zur Unterstützung der Gesundung. Es gibt in Indonesien keine weiteren Fälle von Affenpocken. F1 Powerboat Event 2023 findet vom 24. bis 26. Februar auf dem Tobassee, Nord-Sumatra, statt. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo erklärte, die Regierung setze sich dafür ein, dass es in Indonesien in Zukunft nicht wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommen werde. Präsident Joko Widodo fügte hinzu, dass die Regierung tiefes Mitgefühl für die Opfer und deren Familien früherer, schwerer Menschenrechtsverletzungen empfinde. Ferner sagte der indonesische Staatschef, er habe den Bericht der Arbeitsgruppe zur Auflösung nicht gerichtlicher Verstöße von schweren Menschenrechtsverletzungen sorgfältig gelesen. Er gab zu, dass es in Indonesien eine Reihe von schweren Menschenrechtsverletzungen gebe. Joko Widodo erwähnte dabei 12 Fälle von groben Menschenrechtsverletzungen. Präsident Joko Widodo befahl seinen Mitarbeitern, eine Einsatzgruppe zu bilden, um die Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Indonesien und der Europäischen Union, IEU-CEPA, zu beschleunigen. Der koordinierende Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto sagte am Mittwoch, dem 11. Januar, im Merdeka Palace in Jakarta, dass Präsident Jokowi auch direkt mit Bundeskanzler Olaf Scholz kommuniziert habe, der den Verhandlungsprozess zwischen IEU und CEPA beschleunigen soll. Abgesehen davon, sagte er, werde Indonesien auch Partnerland für die Ausrichtung der Hannover Messe 2023, einer jährlichen internationalen Industrieausstellung, die normalerweise im Frühjahr in Deutschland stattfindet. Es ist zu hoffen, dass diese Rolle auch im IEU-CEPA-Verhandlungsprozess hilfreich sein kann. Der Koordinierungsminister für Wirtschaft betonte, dass die IEU-CEPA sehr wichtig für die Bemühungen ist, den Handel zwischen Indonesien und der Europäischen Union zu steigern. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi erhielt am Mittwoch, dem 11. Januar in Jakarta, den Besuch von der Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit von Timor-Leste, Adalgisa Albertina Javier Reis Manyo. Bei dem bilateralen Treffen wurden mehrere Themen besprochen, darunter Bemühungen zur Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zur Regelung der Landgrenzen zwischen den beiden Ländern. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit einigten sich die beiden Außenministerinnen darauf, die Gespräche über die Errichtung eines Abkommens über eine gemeinsame Freihandelszone innerhalb des Industriegebiets an der Grenze zwischen dem Distrikt Oek Chuse und der Provinz Ostnusa Tenggara aufzunehmen. Darüber hinaus wurde auch die Regelung von zwei Abschnitten der Landgrenze zwischen Indonesien und Timor-Leste diskutiert. Laut der Außenministerin Retno ist es wichtig, förderlich zu bleiben, damit die Verhandlungen fortgesetzt werden können. Bei demselben Treffen erläuterte Außenministerin Retno Marsudi auch die Führungsprioritäten Indonesiens in der ASEAN. In Anbetracht dessen, dass ASEAN zuvor auf dem ASEAN-Gipfel in Phnom Penh im November 2022 die Mitgliedschaft von Timor-Leste grundsätzlich akzeptiert hatte. Laut Retno wird Indonesien als Vorsitzender der ASEAN auf die Erstellung eines Fahrplans für die Vollmitgliedschaft von Timor-Leste drängen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, Indonesiens Diplomatie sei darauf ausgerichtet, die nationale und globale Erholung der Gesundheit von der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Während der Pandemie erhielt Indonesien 516 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs, davon 137 Millionen Dosen durch bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit. Insgesamt wurden den Menschen in Indonesien 412 Millionen Impfstoffdosen injiziert. Dies teilte Außenministerin Retno Marsudi am Mittwoch, dem 11. Januar, in Jakarta bei der Abgabe der Jahrespresseerklärung 2023 der indonesischen Außenministerin PPTM mit. Bis Dezember 2022 hat der globale Impfstoffverteilungsmechanismus von COVAX 1,88 Milliarden Impfstoffdosen an 146 Länder verteilt, darunter 103 Millionen Dosen an Indonesien. Retno sagte, Indonesien sei auch einer der Gastgeber des ASEAN-Notfallzentrums für öffentliche Gesundheit und Infektionskrankheiten, Gastgeber des ASEAN-Instituts für Gesundheitskatastrophenmanagement und beaufsichtige aktiv den Prozess der Ausarbeitung des neuen Pandemievertrags. Das indonesische Gesundheitsministerium gab an, dass es in Indonesien keine Fälle von Affenpocken mehr gebe. Die Leiterin des Büros für Kommunikation und öffentlichen Dienst des Gesundheitsministeriums, Siti Nadia Tarmizi, sagte am Mittwoch, den 11. Januar, dass im Land nur ein Fall von Affenpocken festgestellt worden sei. Der Zustand des Patienten bessere sich jedoch nach 21 Tagen in Isolation. Inzwischen habe sich der Patient erholt. Siti Nadia Tarmizi fuhr fort, danach sei kein Fall mehr aufgetreten. Sie sagte weiter, dass das Gesundheitsministerium auch keine Pläne habe, 2023 einen Affenpockenimpfstoff bereitzustellen, da in Indonesien keine weitere Ausbreitung festgestellt worden sei. Als der Affenpockenfall in Indonesien bekannt wurde, bestellte das Gesundheitsministerium 2000 dozen eines Affenpocken Impfstoffs, der aus Bavaria Nordic Dänemark importiert wurde. Der indonesische Minister für Jugend und Sport Zainuddin Amali hofft, dass indonesische F1 Powerboat Rennsportler bei der F1 Powerboat Sport Veranstaltung 2023 auf dem Toba See, Nord-Sumatra vom 25. bis 26. Februar dieses Jahres teilnehmen werden. Der Minister sagte am Mittwoch, den 11. Januar, in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, dass bei dem F1 Powerboat-Wettkampf 2023 die weltbesten Powerboat-Rennfahrer sich messen würden. F1 Powerboat ist die Motorboot-Weltmeisterschaft, die von der Internationalen Motonautik Union organisiert wird. Diese Meisterschaft ist die höchste Klasse im Motorbootrennen, die wie beim Autorennenwettbewerb üblich den Namen F1 trägt. Amali erklärte, die Provinzregierung von Nord-Sumatra habe alle Vorbereitungen für dieses superschnelle F1 Powerbootrennen abgeschlossen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.697,19 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.858,48 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.548 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 24 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatie Indonesiens mit dem Titel Indonesische Außenministerin verleiht den Preis an indonesische Bürgerschutzaktivisten. Indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi verlieh den Hasan Wirayuda Protection Award HWPA an 22 ausgewählte indonesische Bürgerschutzaktivisten bei der HWPA Awarding Night 2022 in Jakarta am 9. Januar 2023. Diese Auszeichnung ist eine Form der Anerkennung des Außenministeriums für die Aktivisten, die indonesische Bürger im Ausland schützen. Der HWPA Award 2022 ist die 8. Veranstaltung seit seiner ersten Verleihung im Jahr 2015. Außenministerin Retno erklärte in ihren Ausführungen, dass die indonesische Regierung den Beschützern der indonesischen Bürger im Ausland Anerkennung zolle, die über die Pflicht hinaus hart gearbeitet hätten. Es ist zu hoffen, dass diese Wertschätzung dazu beitragen kann, den Schutz für indonesische Bürger von der vorgelagerten zur nachgelagerten Ebene zu stärken, angesichts der Zahl der Fälle, die jedes Jahr weiter zunimmt, und der Herausforderungen beim Schutz indonesischer Bürger, die immer komplexer werden. Zwei Dinge, die Außenministerin Retno betonte, waren erstens die Wichtigkeit, mehr in Präventionsbemühungen zu investieren, in dem Schutz in jeder Phase der Migration geboten und alle Interessengruppen einbezogen werden. Zweitens ist die Stärkung der Serviceinfrastruktur und der Schutz der indonesischen Bürger durch Entwicklung der digitalen Transformation, die Zusammenarbeit mit Ministerien oder Behörden und die Erhöhung der Kapazität der Human Resources zur Betreuung und zum Schutz indonesischer Bürger im Ausland. Beim HWPA 2022 verlieh die Außenministerin 22 Preisträger aus 7 Kategorien, sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen, von der Regierung, Regierungspartnern, der Zivilgesellschaft bis hin zu Journalisten oder Medien. Die HWPA-Empfänger 2022 wurden auf der Grundlage der besten Bewertung ausgewählt, unter anderem, indem sie einen wesentlichen Beitrag zu den Bemühungen leisteten, indonesische Staatsbürger im Ausland über ihre beruflichen Verpflichtungen hinaus zu schützen. Abgesehen davon basiert es auch auf besonderen Aufgaben im Rahmen des Schutzes indonesischer Staatsbürger im Ausland mit vollem Einsatz und Loyalität. Auch bei ihren Aufgaben stellen sie den Schutz über persönliche und Gruppeninteressen. Sie setzen auch ihre Fähigkeiten, ihr Fachwissen, ihren Zugang und ihre Arbeitsnetzwerke ein, um eine aktive Rolle bei den Bemühungen zum Schutz indonesischer Bürger im Ausland zu spielen. Darüber hinaus tragen sie auch aktiv dazu bei, das öffentliche Verständnis und Bewusstsein für die Frage des Schutzes indonesischer Bürger kontinuierlich zu verbessern. Sie sind auch maßgeblich an der Schaffung von Systemen, Richtlinien und Programmen beteiligt, die innovativ oder bahnbrechend auf dem Gebiet des Schutzes indonesischer Bürger sind. Liebe Zuhörer, das war Diplomatie Indonesiens.
Voice of Indonesia.
Vergangenheit und Gegenwart vom 12. Januar 2023. Hier sind einige historische Ereignisse, die am 12. Januar in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalen Tag des Arbeitsschutzes oder K3. Der Nationale K3-Tag wird jeden 12. Januar gefeiert. Dieser Tag wurde durch den Erlass des Arbeitsministeriums Nummer 245 von 1990 über den Nationalen Arbeitsschutztag festgelegt. Als Gedenktag wurde der 12. Januar gewählt, weil an diesem Tag das Gesetz Nummer 1 von 1970 über Arbeitssicherheit verkündet wurde. Der Zweck der Einrichtung des Nationalen K3-Tages besteht darin, das Bewusstsein und die Einhaltung von Arbeitsschutznormen zu erhöhen und gleichzeitig eine nationale Bewegung zur Kultivierung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu fördern. Wir kommen jetzt zum Ereignis vom 12. Januar 2010, dem Erdbeben in Haiti. Ein Erdbeben der Stärke 7,0 erschütterte Haiti am 12. Januar 2010. Das Epizentrum lag 16 Meilen von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince entfernt. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 10 Kilometern. Der Geologische Dienst der USA gab an, dass ein Nachbeben mit einer Stärke von etwa 5 gegeben habe. Die Erschütterungen des Erdbebens waren sogar in Kuba und Venezuela zu spüren. Der größte Teil der Stadt Port-au-Prince wurde beschädigt, darunter der haitianische Präsidentenpalast, das haitianische Parlamentsgebäude, die Kathedrale von Port-au-Prince und ein Krankenhaus. Die Zahl der Todesopfer lag zwischen 230.000 und 300.000 Menschen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 12. Januar 2016, dem Selbstmordattentat in Istanbul. Ein Selbstmordattentäter hat sich zwischen einer Gruppe ausländischer Touristen in der Nähe der Blauen Moschee in Istanbul, der Türkei, in die Luft gesprengt. Infolge des Selbstmordattentats wurden 12 Touristen aus Deutschland und ein Tourist aus Peru getötet. Soldaten des Islamischen Staates in Irak und Syrien oder ISIS wurden für die Bombardierung verantwortlich gemacht. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören. Thank you.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Kooperationsprojekt von FAO und KKP wird beim GEF-Workshop in Bali vorgestellt. Das Kooperationsprojekt zwischen der Ernährungs- und Landwirtschaftsagentur der Vereinten Nationen oder FAO und dem indonesischen Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei oder KKP wurde beim Workshop der Global Environment Facility oder GEF für die asiatisch-pazifische Region in Nusa Dua auf Bali am Dienstag vorgestellt. Bei diesem Workshop wurde das FAO Indonesian Sea Large Marine Ecosystem oder ISLME als erfolgreiches Beispiel für nachhaltiges Fischereimanagement ausgewählt, insbesondere in Bezug auf den Schutz maritimes Lebensraums. FAO ISLME oder das regionale Projekt für nachhaltiges Management beim Meeresökosystem des Meeres Indonesiens ist eines von 13 FAO-Projekten, die von GEF finanziert werden. Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen FAO und KKP, um das Fischereimanagement zu verbessern, indem es Prinzipien von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Vordergrund stellt. Die Gesamtmittel von GEF für 13 Projekte in 16 Ländern belaufen sich auf 78,5 Millionen US-Dollar. Die Hoheitsgewässer in Indonesien, in denen FAO ISLME tätig ist, sind die Javasee, die Makassarstraße, die Bonebucht, die Floressee, die Balisee, die Tolobuch und die Bandasee. Der Leiter des FAO-Vertreters für Indonesien und Timor-Leste, Rajendra Arial, sagte in seiner schriftlichen Sendung am Dienstag, dieses Projekt biete ein langfristiges wirtschaftliches Potenzial für die Entwicklung auf nationaler Ebene. Das ISLME-Arbeitsgebiet ist eines der zentralen Wassergebiete in Indonesien, das ein Lebensraum für 500 Arten von Korallenriffen, 2500 Arten von Meeresfischen, 47 Arten von Mangroven und 13 Arten von Seegras ist. Im ISLME-Programm bemühen sich die FAO und das indonesische Ministerium für maritime Angelegenheiten und Fischerei oder KKP darum, die Qualität des Fischereimanagements oder EAFM und der Fangstrategien für acht überlegende Produkte Rohstoffe beizutragen, nämlich Hummer, Krabben, Mangroven, kleine Krabben, Schnapper, Zackenbarsche, Lemuru, Algen und Seegurken zu verbessern. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien. Auf Wiederhören.
Dalam kehidupan kini yang membingungkan.
Sie noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Dengan program Bunda Baris Indonesian will ich Ihnen den Fluss Kalimas vorstellen. Die Bugsure der Fluss Kalimas liegt im Hessen von Surabaya, der Provinz Ostjava. Der Fluss sieht mit einer romantischen Atmosphäre söder aus, nachdem die Stadtverwaltung von Surabaya viel Geld in die Entwicklung des Flussufers investiert hat, ist eine Fahrt auf dem Fluss eine exotische als auch romantische Reise und jetzt ein interessantes Angebot für den Fremdenverkehr. Das zugrunde liegende Tourismuskonzept ist sehr interessant, da es Kulinarik, Bildung, Einkauf und historische Tourismusziele mit einander kombiniert. Die Sie bei der Bootsfahrt oder auch einem Spaziergang entlang des Kalimas Flusses genießen können. Liebung Sura das Surabaya Konzept des Wassertourismus für den Kalimas Fluss beinhaltet auch eine Reihe von Unterhaltungsmöglichkeiten, angefangen von Saxophonmusik über Shopping von Produkten der Einheimischen für Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen UMKM auf den Schwimmenden Markt bis hin zu Live-Musik der Bietungen auf Booten. Ferner versonderte die Stadtverwaltung das Ufer entlang der Touristenroute dieses Flusses mit bunten Farben und Laternen. Das Tourismuskonzept musste eine Atmosphäre schaffen, die an die Flussattraktionen in Singapur und Venedig, Italien erinnern sollen. Wenn Ihr Interesse geweckt wurde und Sie eine Bootsfahrt auf dem Kalimas Fluss buchen möchten, können Sie die Tickets einfach online auf der Seite tiketwisata.surabaya.go.id bestellen. Dort können Sie auch den Tag und die Stunde der Bootsfahrt festlegen. Wenn das Ticket online bestellt wurde, wird es dann für die Fahrt am Pier auf das ausgewählte Tourpaket umgetauscht. Die Kasse für die Kalimas Bootstour ist von 15 bis 21 Uhr westindonesischer Zeit geöffnet. Inzwischen sind speziell an Wochenenden Führungen von morgens bis abends geöffnet. Es werden zwei Streckenpakete angeboten, das Langstreckenpaket und das Kurzstreckenpaket. Das Langstreckenpaket nämlich von Kassel, Siola, Udehir und Rukfat beinhaltet den Eintritt zum Ubud, Denkmal oder Mount Kassel sowie einen Halt im Pendidikan Museum Hir und Rukfat. Die Bootsfahrt geht auch am Brunnen der Surabaya Statue und dem Skater und BMX Park zum Schwimmenden Markt vorbei. Die Passagiere auf der Kurzstrecke sehen vom Boot aus das Museum für Gartengestaltung und den Schwimmenden Markt. Für dieses Paket ist der Online-Ticket-Umtausch am Pier des Prestasi-Parkes ab 15 Uhr westindonesischer Zeit möglich. Der Zeitstell die Stadtverwaltung 7 Boote für den Kalimas Wassertourismus zur Verfügung. Jedes Boot kann 10 bis 12 Passagiere gleichzeitig befördern. Liebe Hörer, das war Bunda Baris Indonesia mit dem Fluss Kalimas. Auf Wiederhören!
Thank you. semua orang jadi bercahaya. Angin yang berhembus pun tanpa sadar membuatku bersenandung sendiri di sini. Favorit song kita berdua yang lama tersimpan, jauh di dalam kenangan yang telah terlupakan. Entah kenapa aku jadi teringat kembali kan lagu itu. Rasa cinta yang sejak dulu selalu ku pendam, kini kan bersiar. Radio yang cari hal baru. Diriku yang sekarang seolah-olah ditanya oleh musik itu. Hal-hal yang kebetulan selalu mengajarkan bahwa masa depan ternyata semua ada artinya. Cinta yang lama terpajang, kini terbangun manisnya memory. Memory yang ku impikan, glory days, glory days.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichtet.
Hoi, dies Undas, Donnerstag, 12. Januar 2023. Die Mautstraße von Pekanbaru, Dumai hat einen Elefantentunnel. Liebe Zuhörer, am 15. Januar 2023 hat Präsident Joko Widodo den Tunnel zur Elefantenüberquerung bei Kilometer 12 der mautpflichtigen Straße von Pekanbaru Dumai oder Permai vor Ort beobachtet. Joko Widodo erinnerte auch an die Bedeutung der Entwicklung, indem sie ökologische Nachhaltigkeit beachtet und das Überleben wilder Tiere sicherstellt. Laut Genman S. Hasibuan, Leiter der Regionalen Agentur für Naturressourcenschutz oder KSDA von Riau, ist der Elefantentunnel eine Adaption des Baus der Mautstraße Pekanbaru Dumai, die den Lebensraum der Elefanten in zwei Städten und zwei Distrikten mit einer Gesamtpopulation von 76 Elefanten teilt. Dies ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft oder KLHK und dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau oder PUPR, damit die Bewegung der Elefanten in ihrem Lebensraum nicht gestört wird. Dieser Elefantenüberquerungstunnel wird gemäß seines natürlichen Lebensraums in der Natur gebaut. Der Spielraum hat 5,1 Meter lang und 40 Meter Breite. Links und rechts der Straße rund um den Elefantenüberquerungstunnel werden Sicherheitszäune errichtet, damit die Tiere sicher sind und ihr Ökosystem stets erhalten bleibt. Liebe Zuhörer, die Mautstraße von Pekanbaru Dumai hat 6 Elefantenüberquerungstunnels. Die erste Überquerung am Fluss Tekuana befindet sich in Abschnitt 2 und nicht weit vom Trainingszentrum für Elefanten Gajah Minas im Distrikt Siak entfernt. Dann liegen die anderen 5 Überquerungstunnels in Abschnitt 4 in der Nähe des Naturschutzgebietes Balai Raja. Der Abteilungsleiter der Mautstraße von Permai, AAGD Indrayana, sagte, die Permai-Mautstraße sei in der Tat etwas Besonderes und es gebe nur eine in Indonesien. Indrayana erklärte, wenn dieser Elefant den Tunnel auf der Permai-Mautstraße überquert, kann dann man ihn anhand von Fußabdrücken und Kot erkennen. Die Permai-Toll Road hat auch andere Funktionen, wie das Stimmen des Malaysian Leaders am Pekanbaru Toll Gate oder GT als Zugang zur Mautstraße. Die Mautstraße hat auch andere Funktionen, wie das Stimmen des Malaysian Leaders am Tor der Mautstraße von Pekanbaru als Zugang zur Mautstraße. Die Malaysian Musik ist ein Lautsprechersystem für Sicherheitskampagnen, das 24 Stunden lang ununterbrochen gespielt wird. Liebe Zuhörer, die Mautstraße von Pekanbaru Dumai ist 131,5 Kilometer lang und Teil der Mautstraße von Trans Sumatra, die seit 2016 gebaut wurde. Sie besteht aus 6 Abschnitten, nämlich Abschnitt 1 Pekanbaru Minas mit einer Länge von 9,5 Kilometer, Abschnitt 2 Minas Petapahan 24,1 Kilometer, Abschnitt 3 Petapahan Nord Kandis 16,9 Kilometer, Abschnitt 4 Nord Kandis Süd Duri 26,25 Kilometer, Abschnitt 5 Süd Duri Nord Duri und Abschnitt 6 Nord Duri Dumai 25,44 Kilometer. Die Straße, die die drittlängste in Indonesien ist, wurde gebaut, um den Zugang nach Pekanbaru als Hauptstadt der Provinz Riau und als Geschäftsstadt und nach Dumai als Hafenstadt mit einer fortschrittlichen Erdölindustrie und Agrarindustrie zu steigern und zu erleichtern. Diese mautpflichtige Straße wird in die regionale Konnektivität integriert und den Warenfluss von Industriezentren in verschiedenen Regionen in der Region Sumatra beschleunigen. Liebe Zuhörer, das war dies und das. Auf Wiederhören!
Tertegun ku memandangmu, tinggalkan ku menangis. Burungnya aku mengarahku, jelas sudah tak kau peduliku cintaku. Mestinya tak ku sadari berapa peri cinta tanpa balasmu. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukai.
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Musik Regenbogen vom 5. Januar 2023. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer, jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Dieses Mal werde ich ein Lied von einer der berühmtesten Boybands in der 1990er Jahren in Indonesien, das heißt ME. ME ist eine Abkürzung aus dem sundanesischen Embung Eleh und bedeutet will nicht verlieren. Diese Boyband wurde 1997 gegründet und hat 5 Mitglieder. Denny Saba, Didan Fitra Sakti, Irfan Mirza, Ferry Iskandar und Widi Cipto Utomo. Ein Lied, das ME der Öffentlichkeit berühmt macht, ist das Lied Inikah Cinta oder Ist das Liebe? Das Lied wurde 1998 veröffentlicht und erzählt die Geschichte von einem verliebten Mann. Er empfindet Sehnsucht, Glück und will immer an der Seite seiner Geliebten sein. Liebe Musikfreunde, hier ist ME mit dem Lied Inikah Cinta oder Ist das Liebe? Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.